HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Gestern ist in Frankfurt die vierte Vollversammlung des Synodalen Weges zu Ende gegangen. Dort trafen sich die katholischen Bischöfe mit Laien und Vertreterinnen und Vertretern von Berufsverbänden, um über die Reform der Kirche in Deutschland zu debattieren und verbindliche Entscheidungen zu treffen. Auf der Tagesordnung des Treffens standen eine erneuerte Sexualethik und eine lehramtliche Neubewertung der Homosexualität. Außerdem wurde über Texte zur Gleichstellung von Frauen in der Kirche, über eine Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts und die Streichung diskriminierender Bestimmungen entschieden. Zu den in der kirchlichen Öffentlichkeit besonders einflussreichen Stimmen beim Synodalen Weg gehört die Benediktinerin Schwester Philippa Rath von der Abtei St. Hildegard in Aibingen bei Rüdesheim. Sie engagiert sich besonders für die vollständige Gleichstellung von Frauen in der Kirche. Mit ihr haben wir, die HR-Kirchenredakteure Lothar Bauer-Ochse und Klaus Hofmeister, nach Ende der Tagung gesprochen.
Schwester Philippa, am Donnerstag ist es ja hier in Frankfurt recht fulminant losgegangen mit einer Diskussion, in der mehrere Delegierte gleich von einem historischen Moment gesprochen haben. Aber dann bei der Abstimmung, da gab es einen richtigen Tiefschlag. Der Grundlagentext über eine neue Sexualmoral ist durchgefallen. Er fand nicht die nötige Mehrheit bei den Bischöfen. Es war ja eine schwere Krise für diesen synodalen Weg. Am Donnerstagabend, Schwester Philippa, waren Sie da sicher, dass es hier am Freitag weitergehen würde?
Ja, ich persönlich war mir sicher. Das liegt aber an meinem Naturell. Ich bin immer ein positiv denkender Mensch. Ich bin grundsätzlich hoffnungsvoll und ich weiß aus eigener Lebenserfahrung und aus anderen Zusammenhängen, dass Krisen immer eine ganz wichtige Chance sind. Und im Nachhinein fühle ich mich eigentlich bestätigt, man kann schon sagen, diese fast mittlere Katastrophe, die da am Donnerstag passiert ist, hat die Menschen oder uns, die Synodalen, aufgeweckt, hat Verhaltensänderungen in Gang gesetzt, hat positive Entwicklungen nach sich gezogen, sodass alles, was danach kam ab Freitag, eigentlich sehr insgesamt gute Entwicklungen waren. Und es sind ja auch alle Texte, die dann noch in die Diskussion kamen, mit großen Mehrheiten beschlossen worden.
Mittlere Katastrophe, haben Sie gesagt, Schwester Philippa. Das war ja wirklich ein sehr aufwühlender Moment. Viele der Delegierten sind in Tränen aufgelöst. Manche haben den Saal verlassen. Wie ist es Ihnen denn persönlich gegangen?
Ich war eigentlich eher zornig. Und zwar deshalb, weil ich diesen Ausgang befürchtet hatte und andere mit mir. Und ich hätte mir ein anderes Setting insgesamt gewünscht. Es war klar, es waren eine ganze Reihe von Bischöfen nicht anwesend. Die hatten andere Verpflichtungen, konnten also offenbar nicht kommen. Und in dieser Gruppe der nicht Anwesenden waren einige, die mit Ja gestimmt hätten. Und das Ergebnis dieser Abstimmung war ja so knapp. Wir dürfen ja nicht vergessen, es war eine Riesenmehrheit der Delegierten für diesen Grundlagentext zu einer Erneuerung der Sexualethik. Und es waren auch über 60% der Bischöfe dafür. 3 Bischofsstimmen mehr hätten die Sache durchgebracht. Und die waren irgendwo unterwegs. Und das ist natürlich eine Sache, die einfach, ja, man kann sagen, ärgerlich, tragisch, traurig. Hätte man es verhindern können, hätte man sie
zuschalten können,
das wäre meine Option gewesen. Oder hätte man sie noch irgendwie bewegen können, ihre anderen Termine zu verschieben. Aber offenbar waren die Verantwortlichen, vielleicht haben sie nicht damit gerechnet, dass es so knapp werden würde bei den Bischöfen. Also mir tat es leid. Und aus heutiger Sicht jetzt, wenn wir diesen Text heute noch besprochen hätten, ich glaube, heute wäre er durchgekommen.
Also fast schon sowas wie eine Tagungspanne, kann man ja sagen. Bei vielen hat ja besonders für Empörung gesorgt, dass die Bischöfe, die dann mit Nein stimmten später, vorher ihre Probleme mit dem Text gar nicht deutlich gemacht haben. Da war dann von Feigheit und Heckenschützen die Rede, weil sich nur 2 von 21, die sich dagegen geäußert haben, überhaupt zu erkennen gegeben haben. Haben Sie das auch so empfunden?
Das ist ein ganz großes Problem für mich von Anfang an gewesen. Es gibt einfach zu viele unter den Bischöfen und fast noch mehr unter den Weihbischöfen, wo keiner genau weiß, wie sie denken, die sich bisher sehr zurückgehalten haben, die in den Foren nur sehr begrenzt überhaupt dabei waren. Und die auch bei den vielen Meetings, die es ja gab. Es gab Hearings aller Foren. Man hätte sich also jederzeit informieren können. Wir hatten, unsere Texte waren lange Wochen im sogenannten Antragsgrün abrufbar auf, für uns Delegierte im, auf der Homepage des Synodalen Wegs. Das heißt, es hätte jede und jeder ihre Anmerkungen, Kritik und so weiter auf vielfältige Weise äußern können. Und das wurde nicht getan. Und das ist das, was viele dann auch wirklich frustriert hat. Ob das ein mangelndes inhaltliches Interesse ist oder ob einfach auch eine Angst da ist, die eigene Position zum Ausdruck zu bringen. Es war, ja, es ist so. Und Gott sei Dank ist aber dieser Eklat von Donnerstag, hat dazu geführt, dass dann am Freitag in der Grundlagendiskussion über den Text des Frauenforums sich unglaublich viele Bischöfe und Weihbischöfe auch endlich mal zu Wort gemeldet haben, von denen wir früher kaum was gesehen haben und die irgendwie als graue Masse erschienen, ja.
Am Donnerstag nach sozusagen dieser mittleren Katastrophe, da haben sich ja einige der Bischöfe erklärt und haben gesagt, das hänge auch mit ihrem Weihegelübde zusammen, mit ihrem Treueversprechen gegenüber dem Papst. Wie ordnen Sie das ein?
Ich muss das respektieren. Da hat sich vor allem Weihbischof Schwaderlapp von Köln sehr deutlich zugeäußert.
Aber heißt das, dass es keine Reform, kein Nachdenken über eine veränderte Kirche geben
Inhaltlich
darf?
Inhaltlich kann ich dem nicht folgen. Und zwar aus dem Grund, ich selber bin ja Ordensfrau. Wir haben Profess gemacht. Das ist auch eine Treueeid, wenn man so sagt, ja, Gott und der Gemeinschaft gegenüber. Und die habe ich persönlich, habe sie vor 30 Jahren abgelegt. Das heißt aber für mich, das Leben, unser Leben ist dynamisch, es ist lebendig, es verändert sich. Meine Treue bezieht sich auf das Dabeibleiben in der Gemeinschaft. Und ich denke, es haben auch manche zum Ausdruck gebracht, das gilt auch für den bischöflichen Treueeid. Wir leisten kein Treueeid auf ein irgendetwas einzementierte Wahrheiten, sondern auf eine lebendige Tradition. Und Tradition verändert sich und Kirche verändert sich, die Gesellschaft verändert sich und ich habe also nur sehr begrenzt Verständnis für dieses Argument und habe aber auch sehr erfreut wahrgenommen, dass doch eine ganze Reihe Bischöfe das auch anders sehen und das auch so geäußert haben.
Ein nächstes großes Grundlagenpapier, das dann zur Abstimmung stand nach dieser Krise, das war das Thema Frauen in kirchlichen Ämtern. Es gibt ja in Rom eigentlich ein Diskussionsverbot, also dass man gar nicht mehr über diese Frage diskutieren kann. Die sei nämlich ein für alle Mal entschieden. Was können Sie denn da überhaupt noch fordern?
Dass die Diskussion wieder eröffnet wird. Das ist auch das Ziel dieses Grundlagentextes, der hervorragend ist, den ich nur jedem und jeder zur Lektüre empfehlen kann. Er ist im Internet abrufbar. Es ist ein ganz wunderbarer Text, der auch verständlich, soweit man Theologie verständlich darstellen kann, ist. Wir möchten mit diesem Grundlagentext erreichen, dass über das Thema Frauen in Ämtern und Diensten der Kirche wieder ergebnisoffen diskutiert wird. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass dieser Text jetzt so eine große Zustimmung gefunden hat. Wir sind als Deutsche natürlich nur eine Stimme in der Weltkirche, aber wir hatten ja Gott dank auch drei Kommentatoren unseres synodalen Wegs aus dem Ausland, vorgestern oder gestern war es, glaube ich, die zu Wort kamen, die alle gesagt haben, das war Belgien, Luxemburg und die Schweiz, jeweils ein Vertreter oder eine Vertreterin, die alle gesagt haben, bei ihnen ist das Thema genauso virulent. Das Thema Frauen in der Kirche ist im Moment, ja, also ich wage zu behaupten, in der Weltkirche auch auf allen Kontinenten, wenn auch in unterschiedlichen Stärken und Geschwindigkeiten, Thema. Und die deutsche Theologie ist bekannt als eine gute Theologie. Und ich war selbst in diesem Frauenforum dabei bei der Erarbeitung der Texte. Wir haben hervorragende Theologinnen, Dorothea Sattler, Margit Eckhold, Ute Leimgruber, also diverse, die sich beteiligt haben, die diese Texte hauptsächlich verantwortet haben. Und dieser Text kann wirklich zur Diskussion Grundlagen bieten. Und insofern bin ich total dankbar, dass der Text verabschiedet wurde.
Aber auch da haben in der Diskussion einige Bischöfe, sage ich mal, ihre Bauchschmerzen ausgedrückt. Vor allen Dingen damit, dass im Grunde der synodale Weg dieses, ich sage mal, Basta-Wort von Papst Johannes Paul II. Nicht akzeptiert und sagt, doch, wir wollen darüber diskutieren. Dann ist das sozusagen nochmal deutlich gemacht worden, das ist jetzt kein Beschluss, sondern das ist ja eigentlich nur ein Beitrag in der Debatte. Mhm. Ist das nicht am Ende dann doch viel zu schwach? Kommentatoren haben gesagt, die Bischöfe, die Bauchschmerzen haben, haben ihr eigenes Nein jetzt eigentlich nach Rom delegiert, wo ein Nein zu erwarten ist.
Da bin ich nicht so sicher, ob wirklich ein Nein erwartet werden kann in Rom. Wir dürfen Papst Franziskus und nicht unterschätzen. Ich glaube, er will die Diskussion fördern und deshalb ja auch die Bischofssynode vom nächsten Jahr. Mir ist entscheidend, dass dieser Text in der Weltkirche bekannt wird. Und in diesem Text sind alle wichtigen theologischen Argumentationen aufgeführt. Und Bauchschmerzen dürfen sein. Also wir wollen niemanden zwangsverpflichten auf eine Frauenordination. Aber die Diskussion darüber muss eröffnet werden oder wieder eröffnet werden. Und es geht ja letztlich, Sie sprachen ja an, das Dokument von Papst Johannes Paul II., Ordinatio Sacerdotalis, wo also sozusagen, was Sie als Basta-Entscheidung bezeichnet haben, eine Diskussion mehr oder weniger verboten wurde. Wobei jede Mutter und jeder Vater weiß, was, wenn man eine Diskussion verbietet, wird sie erst recht angeregt. Es geht ja darum, die Verbindlichkeit dieser Aussage des verstorbenen Papstes nochmal schlichtweg nicht in Zweifel, aber doch anzufragen. Ja, das ist kein Dogma, das ist eine Äußerung. Es wird ihm immer dogmatischen Charakter zugesprochen, das stimmt aber nicht. Und insofern denke ich mir, man kann Diskussionen, die einmal geführt werden, auch nicht mehr zurückdrehen. Eine Wirklichkeit, die da ist, kann man nicht einfach ignorieren. Und unser Text leistet einen wichtigen Beitrag und wir schauen mal, wie sich's entwickelt. Ich bin nach wie vor sehr zuversichtlich.
Es ist dann am Ende nur zu einer solchen großen Mehrheit gekommen, weil das Papier auch so ein bisschen heruntergestuft wurde, dass da nach Rom gehen soll zum Papst. Man wurde etwas kleinlaut und hat gesagt, ja, wir geben hier einen Diskussionsvorschlag. Es gibt natürlich viele Frauen in Deutschland, die sich viel mehr erwartet hätten, die gesagt hätten, fordert doch einfach die Priesterinnenweihe. Warum haben Sie das nicht gemacht?
Zunächst mal möchte ich Ihnen widersprechen. Das Dokument ist nicht heruntergestuft worden. Es ist nur eine Passage, die sowieso bereits drin stand. Die Margit Eckold hat diese Passage zitiert. Die stand, ich weiß nicht auf welcher Seite, des Entwurfes. Die ist nach vorne gesetzt worden, sozusagen in den ersten Teil des Textes, damit auch diejenigen, die den ganzen Text nicht lesen, wenigstens diese Passage lesen. Heruntergestuft darf man einfach nicht sagen, ja.
Aber die Enttäuschung bei Frauen in Deutschland, die sich mehr wünschen, die sagen, das geht uns alles viel, viel zu langsam, die wird Ihnen sicherlich doch auch begegnen, oder?
Wir haben noch nicht über das Thema Diakonat der Frau gesprochen. Der Text ist noch nicht, der kommt erst im März in die zweite Lesung. Ich gehe davon aus, dass der auf jeden Fall auch eine entsprechende Mehrheit zu erwarten hat. Es wird in diesem Text, wo es um die Sakramente nochmal geht, auch um die Priesterweihe, auch die Diskussion wieder eröffnet. Wir können in Deutschland, das sage ich auch allen Menschen, denen ich begegne, wir können in Deutschland nicht über das Thema Priesterweihe entscheiden. Das muss die Weltkirche tun und wir können einbringen, dass wir das Thema für sehr wichtig halten. Wir können darum bitten, dass eine Synode zum Thema Frauen, eine Weltsynode einberufen wird oder auch ein drittes Vatikanisches Konzil. Aber ich denke, es sind in den Grundlagendiskussionen unseres Frauenforums ist sehr, sehr klar, dass der Ausschluss der Frauen von der Priesterweihe, der muss begründet werden, ja. Und der ist nicht weder biblisch noch sonst wie gut genug begründet. Und unsere Fachtheologinnen haben die ganzen Argumente, die gegen die Weihe von Frauen immer wieder eingebracht werden, auf eine wunderbare Weise aufgegriffen und ja, richtig gestellt. Gerade die biblischen Teile in diesem Dokument sind wirklich lesenswert, was alles an Frauen, sag das jetzt mal so salopp, an Frauenpower in der Urkirche vorhanden war, von dem einfach nicht mehr die Rede ist. Und warum und wieso die Frauen langsam aber sicher ab dem 2. Jahrhundert aus den Leitungsfunktionen der Kirche entschwunden sind, kann man dort alles wunderbar nachlesen. Also es kann sein, dass ungeduldige Frauen, ich bin von Natur aus auch ungeduldig, enttäuscht sind, aber ich habe nie damit gerechnet, dass wir jetzt für die Priesterinnenweihe ein Dokument erstellen. Das können wir gar nicht. Wir können nur sagen, wir wollen darüber weltkirchlich verantwortet, theologisch fundiert sprechen.
Eine neue Sexualethik und die Rolle der Frauen, das waren sozusagen die beiden großen Brocken, über die die Versammlung des Synodalen Weges in den vergangenen Tagen diskutiert hat, durchaus auch mit viel Zeit und vielen Voten. Wenn Sie zurückschauen, dann gab es die kleineren Texte, sage ich mal, Handlungsempfehlungen, die auf konkrete Reformvorhaben zielen. Was bleibt Ihnen da in Erinnerung als wichtiger Meilenstein, der tatsächlich auch was im Blick auf die Zukunft der Kirche in Deutschland verändert?
Nach der Enttäuschung von Donnerstag, wo der Grundlagentext zum Thema Erneuerung der Sexualethik der Kirche nicht die nötige Mehrheit gefunden hat, hat es mich besonders gefreut, dass die konkreten Handlungstexte des Forums 4, die sich um die Sexualethik bemüht haben, jetzt mit großen Mehrheiten angenommen worden sind. Zum Beispiel der Text über eine Neubewertung der Homosexualität, wo ganz klar gefordert wird, der Katechismus muss geändert werden. Da wird Homosexualität als Sünde dargestellt. Wir müssen aufhören mit jeglicher Diskriminierung innerhalb der Kirche. Und dem haben jetzt alle zugestimmt, mit ganz großer Mehrheit. Es haben zugestimmt zum Thema Enttabuisierung und Normalisierung, Voten zur Situation nicht heterosexueller Priester, also auch wieder Thema Homosexualität. Es gibt sehr viele Priester, die homosexuell sind, die sich verstecken, die gezwungen sind, ein Doppelleben zu führen. Durch die Initiative Out in Church haben sich einige 125 geoutet, aber das sind noch lange nicht alle. Es gibt sehr viele, die nicht wagen, sich zu outen. Auch dieser Text ist sehr positiv angenommen worden. Und schließlich, das war für mich sogar fast erstaunlich, der Text zum Thema Umgang mit geschlechtlicher Vielfalt. Ich muss gestehen, wir alle sind ja auch Lernende auf diesem synodalen Weg. Ich habe mich nie mit Inter- oder Transsexualität beschäftigt. Das musste ich jetzt mit in der Arbeit des synodalen Wegs. Und es gibt einfach viel mehr als nur Mann und Frau. Es gibt sehr viel dazwischen und jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes und von ihm bedingungslos geliebt. Und daraus muss folgen, dass wir niemanden aufgrund seiner geschlechtlichen Identität oder sexuellen Ausrichtung in irgendeiner Weise als minderwertig bezeichnen oder diskriminieren. Und auch muss anerkannt werden, dass es das überhaupt gibt. Das fällt doch einer ganzen Reihe von Leuten in unserer Kirche, auch Bischöfen, offenbar noch sehr schwer zuzugestehen, dass es mehr gibt als Männer und Frauen, dass es vieles dazwischen gibt. Aber ich bin eigentlich zuversichtlich, dass da Lernprozesse in Gang gekommen sind. Ich denke gerade an ein Statement, was mich sehr bewegt hat, jetzt von Bischof Dieser, ganz am Schluss von Aachen. Auch die Bischöfe müssen bereit sein, aus den Naturwissenschaften, den Gesellschaftswissenschaften zu lernen.
Schwester Philippa, Sie haben das Lernen angesprochen, das bei diesem synodalen Weg stattfindet. Und tatsächlich gab es ja wirklich von mehreren Bischöfen auch diese Aussage, dass sie dazugelernt haben. Denn viel ist ja im Hintergrund erarbeitet worden, in die Texte eingegangen, die dann zur Abstimmung standen. Und das ist eine Erfahrung, die auf dem synodalen Weg gemacht wurde. Und jetzt wird ja schon die Frage diskutiert, wie geht's denn eigentlich weiter, wenn der synodale Weg jetzt im März 2023 enden sollte. Und gestern ist dazu die Einrichtung eines synodalen Rates beschlossen worden. Was versprechen Sie sich davon?
Ist für mich auch eine ganz wichtige Entscheidung, die wir da getroffen haben. Auch das war bei der letzten Versammlung noch keineswegs unumstritten. und wurde jetzt mit großer Mehrheit, ich meine, es wäre sogar über 90% gewesen, wurde dem zugestimmt. Also es geht darum, diesen Weg, diesen synodalen Weg, Synodos ist eigentlich gemeinsam auf dem Weg sein. Und nichts anderes wollen wir oder sollen wir als Kirche. Wir sollen gemeinsam unterwegs sein, Kleriker und Laien, Frauen und Männer. Und wir möchten diese Erfahrungen der letzten 3 Jahre, bis März, da ist die letzte Synodalversammlung, sind wir dann 3,5 Jahre unterwegs, möchten wir nachhaltig sichern und verstetigen. Natürlich kann man nicht, der Aufwand ist viel zu groß, auf Dauer mit 230 Personen solche Synodalversammlungen abhalten. Zumal es ja auch in den einzelnen Diözesen durchaus auch synodale Räte ja gibt. Aber es gibt keine synodale Versammlung der gesamten deutschen Kirche, die in irgendeiner Weise institutionalisiert ist. Und ein solcher synodaler Rat wäre das jetzt. Wird also praktisch die Frucht des synodalen Wegs, wird ein synodaler Rat sein, der, ja, wie der genau zusammengesetzt ist, wissen wir noch nicht. Wahrscheinlich werden 27 Bischöfe, 27 Vertreter des Zentralkomitees, Vertreterinnen und Vertreter des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, der Verbände und 20 Personen aus anderen Zusammenhängen dabei sein. Möglichst geschlechter- und generationengerecht, wobei das schon wieder ein Problem ist, weil ja die 27 Bischöfe ja nun mal leider noch nur Männer sind. Das heißt, wir Frauen gehören immer zur Minderheit. Aber man hat ja jetzt beim synodalen Weg gemerkt, die Frauen sind zwar nur ein Drittel der Synodalen, aber das merkt keiner, weil die Frauen so hoch engagiert sind. Also ich bin höchst dankbar, dass dieser synodale Rat jetzt etabliert werden soll. Vorher gibt's noch einen Zwischenglied in der Kette, einen synodalen Ausschuss, der darüber beraten muss, wie wollen wir es machen, wie soll die Zusammensetzung sein, wie sind die Kompetenzen, wie soll dieser synodale Rat funktionieren. Das braucht man noch jetzt für eine Vorarbeit. Aber ich denke, wir sind jetzt so, dass dadurch, dass die Abstimmung gelaufen ist, dieses Mal können wir dann nach der nächsten Vollversammlung, was die letzte sein wird im März, können wir gleitend in einen synodalen Rat übergehen, sodass da keine Lücken entstehen und ja auch dieses Erfahrungspotenzial jetzt des synodalen Wegs weiter genutzt wird.
Aber man hat in den Debatten auch gemerkt, Schwester Philippa, dass da bei manchen Bischöfen und auch manchen Delegierten doch erhebliche Unruhe ist, wenn die Vorstellung aufkommt, sie müssten kirchenleitende Entscheidungen mit Laien, möglicherweise sogar mit Ehrenamtlichen gemeinsam teilen und verantworten. Und da sind aber Sie gerade als Ordensleute ins Gespräch gekommen. Mehrere Ordensfrauen haben gesagt, wir haben eigentlich Erfahrung damit. Was wollen Sie da einbringen? Was ist die Stärke eines solchen synodalen Weges?
Also zunächst mal muss ich hier auch noch mal sagen, dass wir Orden seit 1500 Jahren Erfahrung mit Synodalität haben, als die Kirche noch lange nicht darüber gesprochen hat. Ich bin Benediktinerin. In unserer Ordensregel steht drin, dass alle Dinge gemeinsam besprochen und auch entschieden werden sollen. Dass vor allem auch die Jüngeren gehört werden sollen. Steht alles schon in einer uralten Ordensregel. Das wird praktiziert in den meisten Orden oder eigentlich in allen, werden entweder bei Kapitelsitzungen, in Generalkapiteln, in Konventbesprechungen werden die anstehenden Fragen gemeinsam besprochen. Das ist sehr mühsam oft, auch sehr anstrengend kann das sein, aber es ist ungeheuer bereichernd. Wenn alle mit einbezogen werden, sind die Entscheidungen am Ende dann viel tragfähiger. Und ich habe versucht, den Bischöfen Mut zuzusprechen. Ich glaube, es tut ihrer Autorität in keiner Weise Abbruch, wenn synodale Entscheidungen fallen, sondern im Gegenteil, sie gewinnen an Autorität, an wirklicher Autorität und an Glaubwürdigkeit. Und sie werden sehr bald merken, wie bereichernd solche gemeinsamen Sitzungen sind. Wir merken es ja jetzt schon, das Miteinander zwischen den Bischöfen und uns ist ja viel normaler geworden, fast schon freundschaftlich an vielen Stellen. Ich habe so viele Bischöfe nahe und näher kennengelernt jetzt. Das macht auch Freude. Es macht wirklich Freude. Und gemeinsam die Kirche und das Reich Gottes zu gestalten, ist doch herrlich. Und ich glaube, sie werden es am Ende auch merken.
Schwester Philippa, vielen Dank für das Gespräch. Das war in HR2 Camino nachgefragt, das aktuelle Gespräch zum Abschluss der vierten Vollversammlung des Synodalen Weges zur Reform der katholischen Kirche. Gesprächspartnerin war Schwester Philippa Rath. Sie ist Synodalin und Benediktinerin in der Abtei St. Hildegard in Aibingen bei Rüdesheim. Die Fragen stellten die HR-Kirchenredakteure Lothar Bauer-Ochse und Klaus Hofmeister.